gibt es Applaus für diese Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy, Klaviertrio Nummer 1 in D-Moll, das Finale. Hier gespielt von Mitgliedern der NDR Radiophilharmonie. Und jetzt ist es 8:30.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Uns hören Sie bis zum Jahresende Märchen von Hans Christian Andersen. Einige von denen, die eine Rolle in Thomas Manns Werk spielen, das des berühmten Autors, dessen 150. Geburtstag im nächsten Jahr ja groß gefeiert wird. Andersens Märchensammlung ist zwischen 1835 und 1848 erschienen. Sie wurde in mehr als 100 Sprachen übersetzt, eins der meistgelesenen Bücher der Weltliteratur. In unverwechselbarem Stil geschrieben, eine Mischung von Einfachheit und Raffinement. Ja, und Thomas Mann war eben großer Bewunderer dieser Märchen. Er hat immer mal wieder Motive daraus verwendet, variiert oder in Romanform weitererzählt. Das hat der Literaturwissenschaftler Michael Mahr in seinem 1995 erschienenen Buch Geister und Kunst, Neuigkeiten aus dem Zauberberg nachgewiesen. Ja, und das Märchen Ole Lukøje, das ist eines von Andersens buntesten Märchen. Motive daraus, die tauchen wiederum auf in Thomas Manns Geschichte Der Kleiderschrank. Und dieses Märchen hören wir jetzt bei uns gelesen von Cornelia Schramm.
Ole Lukøje. In der ganzen Welt gibt es keinen, der so viele Geschichten weiß wie Ole Lukøje. Der kann wahrhaftig erzählen. So gegen Abend, wenn die Kinder hübsch brav am Tisch sitzen oder auf ihrem Schemel, kommt Ole Lukøje. Er kommt ganz leise die Treppe herauf, denn er geht auf Strümpfen. Er macht ganz sacht die Tür auf und pfft, da spritzt er den Kindern süße Milch in die Augen. Ganz fein, aber doch immerhin so viel, dass sie die Augen nicht offen halten können und ihn darum nicht sehen. Er schleicht sich dicht hinter sie, pustet ihnen sanft ins Genick und dann wird ihnen der Kopf schwer. Oh ja, aber weh tut es nicht, denn Ole Lukøje meint es gerade gut mit den Kindern. Er will nichts weiter, als dass sie still sein sollen. Und das sind sie am ehesten, wenn man sie zu Bett bringt. Sie sollen still sein, damit er ihnen Geschichten erzählen kann. Wenn die Kinder nun schlummern, setzt sich Ole Lukøje aufs Bett. Er ist gut angezogen, sein Rock ist aus Seide, aber es ist unmöglich zu sagen, was für eine Farbe er hat, denn er schimmert grün, rot und blau, wie Ole Lukøje sich gerade dreht. Unter jedem Arm hat er einen Regenschirm, einen mit Bildern darauf, und den stellt er über die guten Kinder. Und dann träumen sie die ganze Nacht die schönsten Geschichten. Und einen anderen Schirm hat er, auf dem ist gar nichts darauf, und den stellt er über die unartigen Kinder, dann schlafen sie ganz komisch und morgens, wenn sie erwachen, haben sie nicht das kleinste bisschen geträumt. Nun werden wir hören, wie Ole Lukøje eine ganze Woche lang jeden Abend zu einem kleinen Jungen kam, der Hjalmar hieß, und was er diesem erzählte. Es sind im Ganzen 7 Geschichten, denn die Woche hat 7 Tage. Montag. »Höre mal her«, sagte Ole Lukøje abends, als er Hjalmar ins Bett getrieben hatte. »Nun werde ich es hier hübsch machen.« Und da wurden alle Blumen in den Blumentöpfen zu großen Bäumen, die ihre langen Zweige unter der Decke und an den Wänden entlang streckten, so dass die ganze Stube aussah wie die schönste Laube. Und alle Zweige waren voller Blüten. Und jede Blüte war schöner als eine Rose.« Roch so wunderbar, und wenn man sie aß, war sie süßer als Eingemachtes. Die Früchte glänzten wie Gold, und dann gab es da Wecken, die strotzten von Rosinen. Es war nicht zu beschreiben. Aber im selben Augenblick begann drüben in der Tischschublade, wo Hjalmars Schulbücher lagen, etwas ganz schrecklich zu jammern. »Was ist denn das?« sagte Ole Lukøje und ging an den Tisch und zog die Schublade auf. Es war die Tafel, in der es zwickte und drückte, denn in die Rechenaufgabe war eine falsche Zahl hineingekommen, so dass sie fast auseinanderfiel. Der Griffel hüpfte und sprang an seinem Bindfaden, als wäre er ein kleiner Hund. Er wollte der Rechenaufgabe helfen, aber er konnte nicht. Und dann lag da Hjalmars Schreibheft. Wie es in dessen Innerem jammerte. Oh, es war ganz unheimlich anzuhören. Auf jeder Seite standen von oben nach unten alle großen Buchstaben, jeder mit einem kleinen daneben, eine ganze Reihe abwärts. Es war das Muster. Und neben diesen wieder standen Buchstaben, die meinten, sie sähen ebenso aus wie das Muster, denn die hatte Hjalmar geschrieben, die lagen beinahe so da, als wären sie über den Bleistiftstrich gefallen, auf dem sie stehen sollten. »Seht, so müsst ihr stehen«, sagte das Muster. »Seht, so, seitwärts mit einem kühnen Schwung.« »Oh, wir möchten gern«, sagten Hjalmars Buchstaben, »aber wir können nicht, uns ist so schlecht.« »Dann kriegt ihr Kinderpulver«, sagte Ole Luköje. »Ach nein«, riefen sie, und nun standen sie so aufrecht da, dass es eine Lust war. »Ja, nun kommen wir nicht dazu, Geschichten zu erzählen«, sagte Ole Luköje. »Nun muss ich mit ihnen üben.« »Eins, zwei, eins, zwei.« Und dann übte er mit den Buchstaben. Und sie standen so aufrecht da und so gesund, wie nur ein Muster stehen kann. Als Ole Luköje aber gegangen war und Hjalmar morgens nach ihnen sah, da sahen sie genauso elend aus wie vorher. Dienstag. Sobald Hjalmar im Bett war, berührte Ole Luköje mit seiner kleinen Zauberspritze alle Möbel in der Stube. Und sogleich fingen sie an zu reden. Und alle redeten sie von sich selber, ausgenommen der Spucknapf. Der stand stumm da und ärgerte sich darüber, dass sie so eitel sein konnten und nur von sich selber redeten, nur an sich selber dachten und gar keinen Gedanken für ihn hatten, der doch so bescheiden in der Ecke stand und sich anspucken ließ. Über der Kommode hing ein großes Gemälde in einem vergoldeten Rahmen. Es war eine Landschaft. Man sah hohe alte Bäume, Blumen im Gras und ein großes Wasser mit einem Fluss, der hinter dem Wald herumfloss, an vielen Schlössern vorbei, weit hinaus ins wilde Meer. Ole Luköje berührte mit seiner Zauberspritze das Gemälde und nun begannen die Vögel darin zu singen. Die Zweige der Bäume bewegten sich und die Wolken zogen ganz schnell dahin. Man konnte ihren Schatten über der Landschaft sehen. Jetzt hob Ole Luköje den kleinen Hjalmar zum Rahmen hinauf und Hjalmar steckte die Beine in das Gemälde hinein, mitten ins hohe Gras, und da stand er. Die Sonne schien zwischen den Ästen der Bäume auf ihn nieder. Er lief zu dem Wasser, setzte sich in ein kleines Boot, das dort lag. Das war rot und weiß gestrichen. Die Segel glänzten wie Silber. Und sechs Schwäne, alle mit goldenen Kronen um den Hals und einem strahlenden blauen Stern auf dem Kopf, zogen das Boot an den grünen Wäldern vorüber, wo die Bäume von Räubern und Hexen erzählten und die Blumen von den süßen kleinen Elfen und dem, was die Schmetterlinge ihnen erzählt hatten. Die schönsten Fische mit Schuppen wie Silber und Gold schwammen hinter dem Boot her. Zwischendurch machten sie einen Satz und dann machte es wieder Platsch im Wasser. Und die Vögel, rote und blaue, kleine und große, flogen in zwei langen Reihen hinterdrein. Die Mücken tanzten und der Maikäfer sagte Bum, Bum. Sie wollten allesamt Hjalmar begleiten und jeder hatte eine Geschichte zu erzählen. Das war aber eine Fahrt. Bald waren die Wälder ganz dicht und finster, bald waren sie wie der schönste Garten mit Sonnenschein und Blumen. Und es lagen dort große Schlösser aus Glas und aus Marmor, auf den Balkonen standen Prinzessinnen und es waren alles kleine Mädchen, die Hjalmar gut kannte. Er hatte schon mit ihnen gespielt. Sie streckten die Hände aus und jede hatte das reizendste Zuckerschweinchen in der Hand, das eine Kuchenfrau überhaupt zu verkaufen hatte. Und Hjalmar fasste das eine Ende des Zuckerschweins an, als er vorüberfuhr, und die Prinzessin hielt ganz fest. Und so bekam jedes ein Stückchen. Sie das Kleinste, Hjalmar das Allergrößte. Bei jedem Schloss standen kleine Prinzen Schildwache. Sie schulterten den goldenen Säbel und ließen es Rosinen und Zinnsoldaten regnen. Das waren richtige Prinzen. Bald fuhr Hjalmar durch Wälder Bald war es, als führe er durch große Säle oder mitten durch eine Stadt. Er kam auch durch die, in der seine Kinderfrau wohnte, die ihn auf den Armen getragen hatte, als er ein ganz kleiner Junge war und ihn so lieb gehabt hatte. Und sie nickte und winkte und sang den hübschen kleinen Vers, den sie selber gemacht und Hjalmar geschickt hatte. Ich denke an dich so manche Stund, mein liebster Hjalmar, in Bangen. Ich habe geküsst deinen kleinen Mund, deine Stirn, deine roten Wangen. Ich hörte dich lallen, das erste Wort. Ich musste von dir scheiden. Der Herrgott dich segne an jedem Ort. Ein Engel mög dich begleiten. Und alle Vögel sangen mit. Die Blumen tanzten auf dem Stängel. Und die alten Bäume nickten, so als erzählte Ole Luköje auch ihnen Geschichten. Mittwoch. Nein, wie draußen der Regen niederströmte. Hjalmar konnte es im Schlafe hören. Und als Ole Luköje ein Fenster öffnete, stand das Wasser bis hinauf zum Fenstersims. Draußen war ein richtiger See. Aber das prächtigste Schiff lag am Haus. »Willst du mitfahren, kleiner Hjalmar?« sagte Ole Luköje. »Dann kannst du heute Nacht in fremde Länder kommen und morgen wieder zurück sein.« Und da stand Hjalmar mit einem Mal in seinen Sonntagskleidern mitten auf dem prächtigen Schiff. Und sogleich wurde das Wetter ganz wunderbar und das Schiff fuhr durch die Straßen, kreuzte um die Kirche herum und nun war alles eine große wilde See. Sie fuhren so lange, dass kein Land mehr zu erblicken war. Und sie sahen einen Schwarm Störche, die kamen auch von daheim und wollten in die heißen Länder. Sie flogen einer hinter dem anderen und waren schon weit, sehr weit geflogen. Einer von ihnen war so müde, dass seine Flügel ihn fast nicht länger tragen konnten. Er war der allerletzte in der Reihe und bald blieb er ein großes Stück zurück. Schließlich sank er mit gebreiteten Schwingen tiefer und tiefer. Er machte noch ein paar Schläge mit den Flügeln, aber es nützte nichts. Nun berührten seine Füße das Tauwerk des Schiffes. Nun rutschte er am Segel hinab und bums, da stand er auf Deck. Nun nahm ihn der Matrose und steckte ihn in den Hühnerstall zu Hühnern, Enten und Putern. Der arme Storch stand ganz kleinlaut mitten unter ihnen. »Sieh mal den«, sagten alle Hühner. Und der Truthahn plusterte sich auf, so dick wie er konnte, und fragte, wer er sei. Und die Enten gingen rückwärts und stießen sich gegenseitig an. Grapsch, grapsch! Und der Storch erzählte vom heißen Afrika, von den Pyramiden und vom Strauß, der gleich einem wilden Pferd durch die Wüste lief. Aber die Enten verstanden nicht, was er sagte. Und dann stießen sie sich gegenseitig an. Da gibt's nur eine Meinung. Der ist dumm. Ja, gewiss ist er dumm, sagte der Truthahn. Und dann kollerte er laut. Da schwieg der Storch ganz still und dachte an sein Afrika. »Ihr habt aber ein paar schöne dünne Beine«, sagte der Puter. »Was kostet die Elle?« »Lacht, lacht, lacht«, grinsten alle Enten. Aber der Storch tat so, als hörte er es gar nicht. »Ihr könnt ruhig mitlachen«, sagte der Puter zu ihm, »denn es war sehr witzig. Oder war es ihm vielleicht zu gemein? Ach, ach, der ist nicht vielseitig. Dann wollen wir weiter für uns allein interessant sein.« Und dann gackerten sie und die Enten schnatterten. Kickack, kickack. Es war unheimlich, wie komisch sie es selber fanden. Aber Hjalmar ging zum Hühnerstall, machte die Tür auf, rief den Storch und der hüpfte zu ihm aufs Deck heraus. Nun hatte er sich ausgeruht und es war fast, als nickte er Hjalmar zu, um ihm zu danken. Darauf breitete er seine Schwingen aus und flog in die warmen Länder. Aber die Hühner gackerten, die Enten schnatterten und der Truthahn wurde ganz feuerrot auf dem Kopf. »Morgen kochen wir Suppe von euch«, sagte Hjalmar. Und da wurde er wach und lag in seinem Bettchen. Es war doch eine wunderliche Reise, die Ole Luköje ihn diese Nacht hatte machen lassen. Donnerstag. Weißt du was? Sagte Ole Luköje. Krieg jetzt keine Angst. Hier siehst du eine kleine Maus. Und dann streckte er ihm seine Hand hin mit dem leichten, niedlichen Tier. Die ist gekommen, um dich zur Hochzeit einzuladen. Hier sind heute Nacht zwei Mäuslein, die wollen in den Stand der Ehe eintreten. Die wohnen unter den Dielen in deiner Mutter Speisekammer. Das soll eine sehr schöne Wohnung sein. Wie kann ich denn aber durch das kleine Mauseloch im Fußboden kommen? Fragte Hjalmar. Das ist meine Sache, sagte Ole Luköje. Ich mach dich schon klein. Und dann berührte er Hjalmar mit seiner Zauberspritze. Da wurde er sogleich kleiner und kleiner. Zuletzt war er nicht einmal so groß wie ein Finger. Nun kannst du dir die Sachen vom Zinnsoldaten borgen. Ich denke, die werden passen. Und eine Uniform sieht immer so flott aus, wenn man auf Gesellschaft geht. Ja, sicher, sagte Hjalmar. Und dann war er im Nu wie der niedlichste Zinnsoldat gekleidet. Würden Sie vielleicht so gut sein und sich in den Fingerhut Ihrer Mutter setzen? Sagte die kleine Maus. Dann werde ich die Ehre haben, Sie zu ziehen. Gott, wollen das Fräulein sich selber die Mühe machen? Sagte Hjalmar. Und dann fuhren sie zur Mäusehochzeit. Zuerst kamen sie unter dem Fußboden in einen langen Gang, der gerade so hoch war, dass sie mit einem Fingerhut dort fahren konnten, und der ganze Gang war mit fauligem Holz festlich erleuchtet. »Riecht es hier nicht schön?« sagte die Maus, die ihn zog. »Der ganze Gang ist mit Speckschwarte eingeschmiert worden. Feiner kann es nicht sein.« Nun kamen sie in den Hochzeitssaal. Hier standen zur Rechten all die kleinen Mäuseweibchen und die zischelten und tuschelten, gerade als machten sie sich über sich selber lustig. Zur Linken standen alle Mäusemännchen und strichen sich mit der Pfote den Schnurrbart. Aber mitten im Saal sah man das Brautpaar. Das stand in einem ausgehöhlten Käsekanten und küsste sich erschrecklich viel vor aller Augen, denn sie waren ja verlobt und jetzt sollten sie gleich Hochzeit halten. Es kamen immer mehr Gäste. Die Mäuse traten sich beinahe gegenseitig tot. Und das Brautpaar hatte sich mitten in die Tür gestellt, so dass man weder hinaus noch hereinkommen konnte. Die ganze Stube war, genauso wie der Gang, mit Speckschwarte eingeschmiert. Das war die ganze Bewirtung. Aber als Nachtisch wurde eine Erbse herumgezeigt, in die ein Mäuschen aus der Verwandtschaft die Namen des Brautpaares hineingebissen hatte, das heißt den ersten Buchstaben. Das war etwas ganz Außerordentliches. Alle Mäuse sagten, es sei eine wunderschöne Hochzeit gewesen und sie hätten sich ausgezeichnet unterhalten. Und dann fuhr Hjalmar wieder nach Hause. Er war wirklich auf einer vornehmen Gesellschaft gewesen. Aber er hatte sich auch tüchtig krümmen und klein machen und die Zinnsoldatenuniform anziehen müssen. Freitag. Es ist nicht zu glauben, wie viele es unter den älteren Leuten gibt, die gern meiner habhaft werden möchten, sagte Ole Luköje. Es sind besonders die, die etwas Böses getan haben. Guter kleiner Ole, sagen sie zu mir. Wir kriegen kein Auge zu. Und dann liegen wir die ganze Nacht und sehen alle unsere bösen Taten vor uns, die wie abscheuliche kleine Trolle auf dem Bettrand sitzen und uns mit heißem Wasser bespritzen. Willst du nicht kommen und sie wegjagen, damit wir gut schlafen können? Und dann seufzen sie ganz tief. Wir wollen auch wahrhaftig gern zahlen. Gute Nacht, Ole. Das Geld liegt im Fenster. Aber ich tu's nicht um Geld, sagte Ole Luköje. Was haben wir nun heute Nacht vor? Fragte Hjalmar. Ja, ich weiß nicht, ob du Lust hast, heute Nacht schon wieder zur Hochzeit zu gehen. Sie ist von anderer Art als die gestern. Die große Puppe deiner Schwester, die so aussieht wie ein Mannsbild und Hermann genannt wird, die heiratet die Puppe Bertha. Außerdem hat die Puppe Geburtstag und darum gibt es sehr viele Geschenke. Ja, das kenne ich schon, sagte Hjalmar. Immer wenn die Puppen neue Kleider brauchen, dann lässt meine Schwester sie Geburtstag haben oder Hochzeit feiern. Das ist bestimmt 100 Mal vorgekommen. Ja, aber heute Nacht ist Hochzeit Nummer 101. Und wenn 101 vorbei ist, dann ist alles vorbei. Darum wird diese auch so unvergleichlich. Schau mal. Und Hjalmar blickte zum Tisch. Dort stand das kleine Papphaus mit Licht in den Fenstern. Und alle 10 Soldaten davor präsentierten das Gewehr. Das Brautpaar saß auf dem Fußboden und lehnte sich gegen das Tischbein, ganz nachdenklich. Und dazu mochte es ja Grund haben. Aber Ole Luköje in Großmutters schwarzem Rock traute sie. Als die Trauung vorüber war, stimmten alle Möbel in der Stube folgendes hübsche Lied an, das vom Bleistift geschrieben worden war. Es ging nach derselben Melodie wie der Zapfenstreich. Unser Lied soll brausen wie ein Wind, beim Brautpaar wir in der Stube sind. Sie stehen gerade wie ein Spind, aus Handschuhleder gemacht sie sind. Hurra für ihn und das holde Kind, so singen wir fröhlich in Wetter und Wind. Und nun erhielten sie Geschenke. Aber sie hatten sich alle essbaren Dinge verbeten, denn sie hatten genug an ihrer Liebe. »Wollen wir nun in die Sommerfrische fahren oder ins Ausland?«, fragte der Bräutigam. Und dann wurden die Schwalbe, die so viel gereist war, und die alte Hofhenne, die 5-mal Küken ausgebrütet hatte, um Rat gefragt. Und die Schwalbe erzählte von den schönen, warmen Ländern, wo die Weintrauben groß und schwer hingen, wo die Luft ganz milde war und die Berge Farben hatten, wie man sie hier gar nicht kennt. »Die haben aber nicht unseren Grünkohl«, sagte die Henne. »Ich war einen Sommer mit allen meinen Küken in der Sommerfrische. Da war eine Kiesgrube, wo wir drin herumgehen und scharren konnten. Und dann hatten wir Zugang zu einem Garten mit Grünkohl. Nein, wie war der grün? Ich kann mir was Schöneres nicht vorstellen.«
»Aber ein Kohlstrunk sieht aus wie der andere«, sagte die Schwalbe. »Und dann ist hier oft so schlechtes Wetter.«
»Ja, daran ist man gewöhnt«, sagte die Henne.
»Aber hier ist es kalt. Es friert.«
»Das ist gut für den Kohl«, sagte die Henne. »Außerdem kann es bei uns auch heiß sein. Hatten wir nicht vor 4 Jahren einen Sommer, der 5 Wochen dauerte? Hier war es so heiß, man konnte kaum atmen. Und dann haben wir nicht all die giftigen Tiere, die sie dort haben. Und Räuber gibt's hier auch nicht. Der ist ein Lump, der unser Land nicht am schönsten findet. Der verdiente es wahrlich nicht, hier zu sein.« Und dann weinte die Henne. »Ich bin auch gereist. Ich bin 12 Meilen in einem Kübel gefahren. Es ist gar kein Vergnügen zu reisen.«
»Ja, die Henne ist eine vernünftige Frau«, sagte die Puppe Bertha. »Ich liebe es auch nicht, im Gebirge zu reisen, denn da geht's immer nur rauf und dann wieder runter. Nein, wir wollen zu der Kiesgrube hinausfahren und im Kohlgarten spazieren gehen.« Und dabei blieb es. Sonnabend. »Krieg ich nun Geschichten erzählt?«, sagte der kleine Hjalmar, sobald Ole Luköje ihn im Bett hatte. »Heute Abend haben wir dafür keine Zeit«, sagte Ole und spannte seinen schönsten Regenschirm über ihm aus. »Schau dir nun diese Chinesen an.« Und der ganze Regenschirm sah aus wie eine große chinesische Schale mit blauen Bäumen und spitzen Brücken mit kleinen Chinesen darauf, die da standen und mit dem Kopf nickten. »Wir müssen bis morgen die ganze Welt schön sauber machen«, sagte Ole. »Es ist ja doch ein Feiertag. Es ist Sonntag. Ich muss auf den Kirchturm und sehen, ob die kleinen Kirchenwichtel die Glocken polieren, damit sie schön klingen. Ich muss aufs Feld hinaus und sehen, ob die Winde den Staub von Gräsern und Blättern pusten und was die größte Arbeit macht. Ich muss alle Sterne herunternehmen, um sie zu polieren. Ich tue sie in meine Schürze. Aber zuerst muss jeder nummeriert werden. Und die Löcher, in denen sie dort oben sitzen, müssen nummeriert werden, damit sie wieder an ihren richtigen Platz kommen. Sonst sitzen sie nicht fest und wir bekommen zu viele Sternschnuppen, weil einer nach dem anderen herunterpurzelt. Hören Sie mal. Wissen Sie was, Herr Luköje?« sagte ein altes Porträt, das an der Wand hing, wo Hjalmar schlief. »Ich bin Hjalmars Urgroßvater. Schönen Dank, dass Sie dem Jungen Geschichten erzählen.
aber Sie dürfen ihm nicht seine Begriffe durcheinander bringen. Die Sterne können nicht heruntergenommen und poliert werden. Die Sterne sind Himmelskörper, genau wie unsere Erde. Und das ist just das Gute an ihnen. Vielen Dank, du alter Urgroßvater, sagte Ole Luköje. Vielen Dank. Du bist ja das Haupt der Familie. Du bist das Urhaupt. Aber ich bin älter als du. Ich bin ein alter Heide. Die Römer und Griechen nannten mich den Traumgott. Ich habe in den vornehmsten Häusern verkehrt und verkehre da noch. Ich verstehe mit Kleinen wie mit Großen umzugehen. Nun kannst du erzählen. Und dann ging Ole Luköje und nahm den Regenschirm mit.
Nun darf man offenbar nicht mehr seine Meinung sagen, sagte das alte Porträt.
Und dann wurde Hjalmar wach. Sonntag. Guten Abend, sagte Ole Luköje, und Hjalmar nickte, lief dann aber hin und drehte des Urgroßvaters Porträt zur Wand um, damit es nicht wieder mitredete, so wie gestern. Nun musst du mir Geschichten erzählen von den 5 grünen Erbsen, die in einer Erbsenschote wohnten, und von Hahnenbein, der Hennenbein den Hof machte, und von der Stopfnadel, die so fein war, dass sie sich einbildete, sie wäre eine Nähnadel.
Man kann auch des Guten zu viel bekommen, sagte Ole Luköje.
Ich möchte dir lieber etwas zeigen, weißt du? Ich zeige dir mal meinen Bruder, der heißt auch Ole Luköje. Aber er kommt nie öfter als einmal zu einem. Und wenn er kommt, dann nimmt er einen mit auf sein Pferd und erzählt einem Geschichten. Er weiß nur 2. Eine, die so unvergleichlich schön ist, dass niemand auf der Welt sie sich vorstellen kann. Und eine, die so garstig und grausig ist, ja, das ist nicht zu beschreiben. Und dann hob Ole Luköje den kleinen Hjalmar zum Fenster hinauf und sagte, »Da, siehst du meinen Bruder, den anderen Ole Luköje? Man nennt ihn auch den Tod. Siehst du, er sieht gar nicht so übel aus wie in den Bilderbüchern, wo er nur ein Knochengerippe ist. Nein, er hat Silberstickereien auf seinem Rock. Es ist die schönste Husarenuniform. Ein Mantel aus schwarzem Sammet fliegt rückwärts über das Pferd hinweg. Sieh, wie er Galopp reitet!« Und Hjalmar sah, wie dieser Ole Luköje von dannen ritt und junge wie alte Menschen auf sein Pferd nahm. Manche setzte er vorn drauf und andere setzte er hinten drauf. Aber immer fragte er erst, »Wie steht es mit dem Zeugnisheft?« »Gut«, sagten sie alle. »Ja, lass mich mal selber sehen«, sagte er, und dann mussten sie ihm das Heft zeigen. Und alle die, welche recht gut hatten und sehr gut, kamen vorn aufs Pferd und bekamen die schöne Geschichte zu hören. Aber die, welche ziemlich gut und befriedigend hatten, die mussten nach hinten und bekamen die garstige Geschichte zu hören. Die zitterten und weinten, die wollten vom Pferd abspringen, konnten es aber gar nicht, denn sie wuchsen sofort daran fest.
»Aber der Tod ist ja der schönste, Ole Luköje«, sagte Hjalmar. »Vor ihm fürchte ich mich nicht.«
»Das darfst du auch nicht«, sagte Ole Luköje. »Sieh nur zu, dass du ein gutes Zeugnisheft hast.«
»Ja, das ist lehrreich«, murmelte des Urgroßvaters Porträt. »Es nützt doch etwas, wenn man seine Meinung sagt.«
Und nun war er zufrieden.
»Seht ihr, das ist die Geschichte von Ole Luköje. Nun kann er dir heute Abend selber noch mehr erzählen.«
Cornelia Schramm hat das Märchen Ole Luköje von Hans Christian Andersen gelesen. Die Aufnahme entstand im Dezember 1996 in der Regie von Anna Hartwig. Diese Folge gibt's ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur und natürlich auch in unserer NDR-Kultur-App. Und morgen, wieder um 8:30, liest Cornelia Schramm dann das Märchen Tante Zahnweh.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Nach dem tödlichen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg will Bundesinnenministerin Faeser den Sicherheitsbehörden mehr Befugnisse geben. Im Gespräch mit dem Spiegel drängte sie darauf, weitere Gesetzentwürfe umgehend durchzubringen. Aus Berlin, Birte Sönnigsen.
Dabei geht es unter anderem um ein umstrittenes Gesetz zur biometrischen Gesichtserkennung. Behörden sollen das Netz systematisch nach Fotos durchsuchen dürfen, um verdächtige Personen zu finden, auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Die unionsregierten Länder hatten das Gesetz im Bundesrat gestoppt. CDU und CSU fordern weitere Verschärfungen. Neben schärferen Gesetzen geht es in der Debatte auch um Aufklärung. Der Innenausschuss des Bundestages wird noch in diesem Jahr zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Der innenpolitische Sprecher der Union, Alexander Throm, spricht von einem diffusen Bild. Es sei ein atypischer Täter, der in keine Schublade passe. FDP-Innenpolitiker